Ah.
Scheiße, Mann, Sascha. Ich habe viele Apfelbäume. Oh nein.
Ja, ich glaube, der Punkt ist, ich habe auch viele Apfelbäume, weißt du? Und ich glaube, jeder hat viele Apfelbäume.
Ruhm und Lehre, weil nichts und niemand perfekt ist. Der Podcast, der uns verbindet. Mit Sissy Metzschke. Verbraucherhinweis. Dieser Podcast kann Spuren von tiefer Verbundenheit und bisher unveröffentlichten Anekdoten enthalten.
Herzlich willkommen zurück. Das hier ist Ruhm und Lehre, der Podcast, der zeigt, dass wir alle mit ganz ähnlichen Problemen, Ängsten und Zweifeln dealen. Also, wenn man das Rampenlicht und die Klicks und so Zeug mal abzieht. Und es ist der Podcast, in dem ich euch Menschen vorstelle, die mir auf meinem Weg durch den Medienzirkus begegnet sind und die mich inspiriert und manche von denen auch geprägt haben. Und manche von denen liebe ich einfach. Also, hier ist Staffel 2, die allererste Folge mit einem ganz besonderen Mann. Hier kommt die Anmoderation. Ich könnte mir keinen passenderen Gast für die Eröffnung der zweiten Staffel vorstellen, als den Mann, der jetzt gleich zu euch spricht. Denn wenn es darum geht, mal den Weg zu verlieren oder sich selbst irgendwie in schlechten Vibes, dann ist das der Mann, der mich ganz oft wieder zurückbringt. Der mir durch brillante Bilder und ich möchte sagen beknackte Formulierungen, und das meine ich sehr positiv, immer wieder so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, auch wenn der Tag noch so scheiße ist. Und der mir ganz oft auch andere Blickwinkel zeigt. Er ist inspirierend, er ist wahnsinnig lustig und er hat einen ordentlichen im Helm. Pianist, Musiker, Künstler, mein Freund Sascha Stieler ist da. Tachchen.
Hallo.
Wie schön.
Mensch, was für eine schöne Ankündigung. Deswegen mache ich den Podcast. Und es ist übrigens mein allererster Podcast überhaupt.
Boah, das ist ja toll. Schön, dass das wir das so, zusammen erleben.
Ja, total. Weil als Pianist spielt man ja vorwiegend Klavier, ja. Und meistens ist Reden über Musik ja eh nicht so gut wie Musik machen. Deshalb ist das so mein erster Podcast jetzt.
Und, ey, das ist so krass, weil dich auch noch keiner entdeckt hat. Jedes Mal, wenn du mir Sprachnachrichten schickst und ich merke, wie unfassbar viel Kreativität schon in dem Stuss liegt, den du mir da so erzählst tagtäglich, ne, denke ich mir, warum hat den Typen noch keiner entdeckt für irgendwas anderes? Für eine Radioshow, für ein Comedy-Format, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich dich entdecken.
Ey, vielleicht macht's der Podcast. Ich meine, das ist immer so relativ, ne? Weil natürlich haben mich schon Leute entdeckt, ja. Also so natürlich jetzt noch nicht das MDR-Fernsehen, ja, wo mich meine Oma immer hinhaben wollte.
Oh ja, stimmt.
Aber ich finde auch, und das ist vielleicht auch ein guter Einstieg, ja. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, so gerade als Künstler, aber ich glaube auch, das betrifft auch alle anderen, so die jetzt nichts mit Musik zu tun haben, weil man natürlich durch die Globalisierung und Internet immer nur Superlativen sieht, weißt du? Und ich sag mal so, wenn jemand vor einem kleinen Wasserfall steht, ja, könnte er sich ja auch einfach freuen, dass er an so einem kleinen Wasserfall steht und muss nicht an die Niagara-Fälle denken, ja? Und so ähnlich geht mir das auch so mit meiner Musik, so, dass ich das Gefühl habe, es haben schon die richtigen Leute entdeckt, weißt du? Mhm. Und man darf sich nicht davon trüben lassen, dass wenn mal ein Song irgendwie nur 1000 Klicks hat oder so, oder es nur 500 Leute interessiert oder manchmal auch nur 10, dass das irgendwie schlimm wäre, ja. Und das war auch so das Schöne an diesem Sommer, da gingen nämlich Konzerte wieder los und da konnte man sehen, wenn 100 Leute da waren, ne, wie 100 unterschiedliche Arten von Freude aussehen. Ach, und das war was Schönes, weil das war so, da war die Qualität zurück, weil wenn du dich nur noch in diesen sozialen Medien bewegst, geht's ja um Masse. Ne? Wenn
stimmt,
da 100 Leute ihre Herzen schicken, dann denkst du, Mist, nicht 200. Das würdest du ja an so einem Konzertabend niemals denken.
Das stimmt, aber ey, warte mal, spätestens seitdem alle so in diesem Social-Media-Game sind und ab und zu mal die Stopptaste drücken, sollte man ja auch wissen, also das wird uns ja tagtäglich gezeigt, dass viele Klicks und viele Aufrufe so rein gar nichts mit Qualität zu tun haben. Da kommen ja ganz andere Sachen zu tragen, ne? Also,
absolut,
ja. Da geht's ja um Voyeurismus, da geht's ja ganz oft um Sachen, guck mal, wie scheiße das ist. Also Hauptsache,
total,
wie du schon sagst, diese Superlative spielen noch immer noch eine große Rolle, glaube ich. Und man ist ja auch schon sehr satt, ne? Man hat schon alles gesehen, alles gehört. Um da noch Leute hinterm Ofen vorzulocken irgendwie, da muss es halt immer krasser, gefühlt zumindest, immer krasser werden, was ja irgendwie total der falsche Weg zu sein scheint.
Total. Und man muss sich halt auf 15 Sekunden zusammenfassen, weißt du? Und das fällt mir persönlich sehr schwer, weil ich rede natürlich auch wahnsinnig lang. So. Und ich bitte das auch zu verzeihen, falls ich irgendwie nach einer halben Stunde wieder von vorne anfange.
Ist okay.
Aber Weißt du, aber das ist halt auch der Punkt, ne? Es ist eine Inszenierung, das darf man immer nicht vergessen. Und es gibt Dinge, die kannst du dafür super inszenieren. Und es gibt eben Dinge, und dazu gehört auch zum Teil Klaviermusik zum Beispiel, ja? Oder Musik, auf die man sich einlassen muss. Die lässt sich da einfach schwer drüber darstellen, so irgendwie, ne? Also zumindest ja. In dem, was sie wirklich hervorrufen soll. Und deshalb ist es das Medium für bestimmte Sachen, die sich ja da auch durchsetzen. Also zum Beispiel Filme über Fußballer, Kampfsport, Katzenbabys und Essen, ja, weil das lässt sich auf 15 Sekunden, ja auch, ja, das lässt sich auf 15 Sekunden zusammenfassen, ne?
Ja, das stimmt.
Krasses Tor, Katzenbaby spielt Klavier, auch krass, ja. Ne? Ist auch nur 15 Sekunden krass. Und es gibt aber so bestimmte Bereiche, die sind halt nicht 15 Sekunden, also die wären in 15 Sekunden nicht krass, sondern die machen nur was mit einem, wenn man sich ein bisschen länger drauf einlässt. Ne?
Und ich fühle mich da super ertappt, während du das gerade sagst, weil du schon ganz oft zu mir gesagt hast, in Momenten, wo ich versucht habe zu meditieren und das nicht hinbekommen habe und wo ich so zerstreut war, und du gesagt hast, gib dir mal ein bisschen Stieler-Musik, mach mal, das kann helfen. Und ich dachte immer so, ja, bin ich jetzt so in der Stimmung für so Klavier, oh, ich weiß nicht. Und immer, wenn ich es dann gemacht habe, war es mega toll, aber wie du schon sagst, das ist halt nicht mal schnell irgendwie aufgenommen, der Vibe, sondern man muss sich darauf einlassen und das muss man ganz bewusst machen, sonst läuft das halt einfach nicht, ne?
Total.
Und wenn man es nicht macht, verpasst man was auf jeden Fall.
Ich sag das ja auch nicht nur dir, ich sag das ja in dem Moment auch mir selber, ja. Also es ist ja nicht so, dass das bei mir anders wäre, ja. Ich rase ja auch wie jeder andere Mensch im Moment durchs Leben, weißt du? Mhm. Und bin auch in so einer Phase, man muss es vielleicht doch kurz sagen, weil ich gehe davon aus, die Gäste, die bisher da waren in deiner Sendung, die kannte man. Ich gehe aber davon aus, dass mich vielleicht so viele noch nicht kennen. Deshalb,
ich habe hier auch noch eine Moderation vorbereitet, aber wir sind ja hier direkt von 0 auf 1000 gefühlt schon wieder gefahren.
Ja, natürlich wie immer. So, ja. Aber auf jeden Fall, ich spiele Klavier, ich bin Sascha.
Lass mich das machen, warte.
Okay, na gut, also, weißt du auch mein Alter? Ich wollte jetzt eigentlich auf mein Alter hinaus.
Ja, ich weiß, wie alt du bist, 33.
Richtig, und das ist so die Phase zwischen Pubertät und Midlife-Crisis. Und das ist eine ganz spannende Phase, weil man natürlich Familie hat und sein Beruf sich toll entwickelt und man die ersten Leute kennengelernt hat und die ersten guten, die ersten schlechten Erfahrungen gemacht hat und das Leben einfach wahnsinnig schnell geht. Und deshalb sage ich das ja auch immer zu mir selbst. Also ich wünschte auch, ich könnte mich manchmal mehr noch auf Dinge einlassen, die einem wirklich wichtig sind, ne? Oder wo man das Gefühl hat, man nimmt sie nicht nur auf, so wie Wissen, sondern es macht was mit einem. Es ist ja irgendwie ein ganz wesentlicher Unterschied, ja. Und deshalb ist Musik auch für mich so ein bisschen so die Insel, weil da komme ich zur Ruhe, weil ich ja ansonsten so ein bisschen auch ein recht energetischer Typ bin.
Bist du. Eigentlich sprechen wir so im ersten Teil dieser gemeinsamen Stunde immer über den Ruhm im Leben des jeweiligen Gastes, ne? Und
ja.
Dazu müssen wir bei dir, das wolltest du, glaube ich, sagen, vielleicht noch ein bisschen ausholen, wie in so einem richtig echten Interview und deinen musikalischen Werdegang mal ganz kurz umreißen. Also geboren in Zwickau, richtig?
So sieht's aus.
Du fällst mir einfach ins Wort, wenn ich Quatsch erzähle.
Ja.
Du warst auf einem Musikspezialgymnasium.
Ja, das war aber, es war wunderschön, weil da warst du einfach nicht der Exot, wenn du Musik gemacht hast.
Mhm.
Das darf man sich aber nicht so elitär vorstellen. Ja, es war einfach die Schule, die war 10 Gehminuten von mir entfernt.
Mhm.
Also das war auch sozusagen, auch hätte ich wahrscheinlich nichts mit Musik zu tun gehabt, wäre ich da draufgegangen. und das hatte wenig mit jetzt elitärem, irgendwas, wie man sich das manchmal aus so Filmen vorstellt. Ja, da hat einfach jeder irgendwie ein Instrument gespielt und es gab einen Chor.
Mhm.
Und es war einfach normal, dass jeder so ein Hobby hat, was er ernst nimmt. Aber die wenigsten davon sind irgendwie Musiker geworden, aber alle haben natürlich so einen dollen Draht zur Musik bekommen. Also insofern, genau.
Und wie?
Ne?
Und
also nur,
ja, voll, danke fürs Einordnen. Und wie wenig elitär war das Landesjugend-Jazzorchester?
Das war auch nicht elitär. Das war, ich meine, da waren einfach Jungs und Mädels, die einfach Jazzmusik gemacht haben, was, sage ich mal, ja nicht so viele machen.
Mhm.
Und das war natürlich, ist das in diesen jungen Jahren, das macht man so zwischen 14 bis 20 vielleicht, die meisten kommen da so rein, ist das eine Kontaktbörse. Weil wenn du aus Zwickau kommst, ne, also ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, die Zuhörer, dann hat man jetzt nicht so viele, die Jazzmusik machen, ja, in seinem Alter. So ein paar gibt's, aber eben nicht so viele. Und sowas sind halt so Institutionen, die ein Netzwerk bieten, wo du plötzlich feststellst, Mensch, hier gibt's ja noch einen Typ aus Plauen und noch einen Typ aus Chemnitz oder Leipzig und Dresden und wir teilen irgendwie die gleiche Leidenschaft. Und das war auch so der Grund, weswegen ich eigentlich Musiker geworden bin dann, weil ich habe ja angefangen mit klassischem Klavierspiel, ja, das ist so ein, eigentlich so auch so ein normaler Werdegang. Aber da sitzt du ja meistens nur alleine im Instrument. Und gerade Jazzmusik war dann was, wo ich, da, das habe ich so mit 12, 13, 14 Jahren entdeckt, wo ich gemerkt habe, mega, ich kann das mit Leuten zusammen machen. Und ich kann in Bands spielen und Musik mit anderen teilen, ja. Und da war das natürlich super. Deshalb war das wenig elitär, sondern noch viel, viel Pubertät.
Und dann irgendwann warst du ein Nachwuchsförderklassenstudent an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Also Mark Twain wäre stolz, ne? Das sind in deinem Wikipedia-Artikel die längsten zusammengesetzten Substantive, die ich jemals in einem Wikipedia-Artikel gelesen habe. Nachwuchsförderklassenstudent, auch nicht schlecht. Heißt das, dass du besonders talentiert warst im Bereich Jazz?
Naja, also zumindest heißt das,
du warst schlecht und du musstest extrem gefördert werden.
Ja, wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung aus beiden. Man muss dazu sagen, auch ich war so 15, 16 Jahre alt und da waren natürlich, also in Zwickau gibt es tatsächlich für so eine Größe der Stadt gibt es eigentlich eine ganz rege, also gibt ein tolles Musikkonservatorium, aber es ist auch viel Fokus auf Klassik in dieser Region gewesen und ich war einfach interessiert an dieser Musik, Jazzmusik und da bot halt Leipzig mit diesem mit dieser Nachwuchsförderklasse einfach eine super Basis, um sich sozusagen weiterzubilden als junger Mensch. Ja, also du bist ja als junger Mensch wie so ein Gefäß, was immer leer bleibt. Du kannst da ganz viel reinstopfen, ja. Irgendwann wird das anders im Leben. Da hat man das Gefühl, das Gefäß ist immer voll und läuft über. Aber nicht in dieser Phase. Und da war das sozusagen ganz toll. Ich konnte wenig Jazzmusik, also das, was man als Jazzmusik bezeichnen würde. Aber ich habe dort damals zur Aufnahmeprüfung, im Prinzip wäre ich jazzmäßig durchgefallen, aber mein zukünftiger Professor war halt musikbegeistert und ich hatte Chopin vorbereitet. Und da meinte er, na spiel doch das mal. Und dann habe ich Chopin gespielt und ich glaube deswegen hat er mich genommen, weil er gesagt hat, okay, der kann noch kein Jazz, aber der ist ja hier, um das zu lernen. Aber ich sehe, dass der Typ ein Musiker ist und dass er eine Begabung hat, Musik zu machen, ja. Und ich glaube, Chopin hat mir die Aufnahmeprüfung für dieses Jazzstudium damals, zumindest für diese Nachwuchsförderklasse, gerettet.
Ach schön. Ey, ja. Es ging dann auch genauso weiter. Also du hast dann irgendwann Antonio Lucaccio getroffen, ihr habt das erste Projekt gegründet, 2007 war das irgendwann dann das Duo Stila Lucaccio und dann hast du viel erlebt. Also du warst mit vielen verschiedenen MusikerInnen unterwegs, da war auch mal eine Tour in den USA dabei, Support für Grönemeyer. Wenn wir jetzt auf deinen Ruhm zurückgucken, in deiner musikalischen Karriere, von mir aus auch in deinem privaten Leben, was bedeutet dir Ruhm überhaupt? Was ist das für dich?
Ehrlich gesagt, ist das immer so eine Frage, über die ich nie so richtig nachgedacht habe. Ich weiß nicht, Jürgen Klopp hat mal gesagt, I'm the normal one. Und das Ding ist so ein bisschen, unsere also die Medienlandschaft, ja, und so wie viele Musik wahrnehmen, läuft natürlich über massentaugliche Musik, ja. Also Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, das sind meistens Sänger, ja, und die haben ganz, ganz andere Werdegänge so, ja, also und da lebt man manchmal auch noch zu diesem amerikanischen Traum, so vom Tellerwäscher zum Millionär, plötzlich hat mich jemand entdeckt und dann hatte ich eine Nummer 1 und dann stehe ich hier und bin total überwältigt, dass ich eigentlich gestern noch im Supermarkt gearbeitet habe und heute spiele ich vor 10.000 Leuten. Und natürlich ist es auch für die meisten Leute in diesem Bereich so, dass das jahrelange harte Arbeit ist, ja, aber die Casting-Formate, die es gibt, die zeigen natürlich, dass dieser Traum immer wieder gut inszeniert werden kann und aufrechterhalten werden kann für einen kurzen Moment. Das, was ich gemacht habe, muss man eigentlich vergleichen mit auf jeden Fall ganz viel Liebe und ganz viel Brennen für Musik, aber auch ganz viel Arbeit, wie Handwerk, ja. Also letztendlich jemand, der ein Tischler wird, ja, oder ganz toll ist in seinem Handwerk, der muss erstmal, bevor darüber nachdenkt, Kunst zu machen oder sowas, muss der ein paar Basics lernen und der muss lernen, aus welchen Materialien man Tische machen kann oder Stühle machen kann, was so seine Werkzeuge sind, was vielleicht sein persönlicher Stil wird, was macht er anders an seinem Tisch als jemand anders, ja. Also es ist ganz viel Arbeit dahinter letztendlich. Und der große Schritt, der große normale Schritt in meinem Leben war eigentlich immer, dass ich das Ziel hatte, von Musik leben zu können. Und ich hatte auch das Glück, letztendlich, ich habe Musik dann studiert. Übrigens, da ist das nächste lange Substantiv. Ich bin Diplom-Popularmusiker.
Geil.
Ja. Ich hatte einfach das Glück, dass es danach, auch während des Studiums, schon so anfing, dass ich im Prinzip mich immer darauf konzentrieren konnte. Ich sage das aus dem Grund, weil ich es gar nicht schlimm finde, wenn man irgendwie mal dann was anderes machen muss. Aber natürlich macht es mit deinem Ego was, wenn du sagen kannst, ey, du lebst, du kannst davon leben, und es ist eine Sache, die ganz viel Zeit erfordert, ja, also und insofern alles, was da an Zeit runtergeht, also wenn ich jetzt sagen müsste, okay, ich müsste erstmal das und das und das machen, macht aus mir ja parallel keinen besseren Musiker, ja, und die Chancen schwinden, dass ich das dann auch mal werde. Insofern hatte ich da immer Glück, aber letztendlich habe ich immer so die Arbeit gesehen, die dahinter im Prinzip steckt. Und das hatte für mich wenig mit Ruhm zu tun, sondern es hatte für mich was damit zu tun, dass ich diesen Beruf immer geliebt habe und gemerkt habe, der bringt mich, also dieser Beruf bringt mich zu den richtigen Leuten und zu diesen richtigen Orten. Ich erlebe dadurch tolle Sachen, ich begegne vorwiegend Leuten, die ich sofort ins Herz schließe oder die, wo ich so das Gefühl habe, ich bin hier am richtigen Ort gelandet. Und das stand für mich immer viel mehr im Vordergrund als jetzt so die Frage des Ruhms oder sowas. Das gab es gar nicht. Ich war natürlich immer wahnsinnig froh, also gerade wo man anfing und dann sind so die ersten wirklichen Touren oder zum ersten Mal im Tourbus sitzen. Aber das war eher aufregend, als dass ich dachte, jetzt hast du es gepackt, weil du warst ja auch immer parallel selbstständig. Und du wusstest, okay, wenn der Monat jetzt vorbei ist, was kommt dann? Ja, und diese innerliche Unruhe, die bleibt oder blieb mir immer erhalten, dass ich dachte, okay, es war cool, dass das jetzt ist, aber ich sitze jetzt nicht auf so einem Königsstuhl und kann sagen, ich habe es geschafft, denn einen Monat später muss ja auch wieder irgendwas sein.
Aber Sascha, wenn du jetzt hier schon so demütig in diesen Podcast startest mit uns, ne?
Ja.
Wir müssen dich da aus der Reserve locken, weil sonst haben wir ja gar keine Fallhöhe. Dass du ein cooler Typ bist, das haben wir ja schon verstanden. Und dass du Kenner bist, der so auf den Schlamm haut, ist auch klar. Aber irgendwie so eine Prise Ruhm muss da auch dabei gewesen sein, glaube ich. Also wir können direkt über vor ein paar Wochen reden, als du mit Clouseau auf der Bühne standest oder als ihr bei Inas Nacht wart oder als du bei MDR Sportniks Friends Off mit dem performt hast.
Ja.
Oder vielleicht ist es auch irgendwas ohne einen anderen Musiker. Vielleicht hat es mit den Clouseaus und Herbert Grönemeyers und Max Prosas gar nichts zu tun. Was war denn so ein Moment, wo du dachtest, Stieler, geile Scheiße, das war gut?
Also natürlich, das gibt's öfters. Weil
das gibt's täglich.
Naja, täglich nicht, aber auf jeden Fall gibt's das, weil irgendwie, ich glaube, sonst verliert man auch den Spaß an seinem Beruf, wenn man jetzt alle zwei Wochen denken würde, was habe ich denn hier für eine Scheiße gemacht? So.
Nee, aber du denkst ja offensichtlich die ganze Zeit, wie cool, ich kann meine Miete bezahlen, wie cool, ich kann das machen, was ich liebe, was ja alles fantastisch ist, ne? Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber es gab bestimmt auch schon mal einen Moment, wo du dachtest, es ist schon ein bisschen besser geworden, als ich davon ausgegangen bin damals.
Ey, total. Also es ist vor allem ganz anders geworden, ne? Aber natürlich, also ich muss trotzdem sagen, so diese am eindrücklichsten, ich glaube, das würde jeder Mensch so sagen, ist so diese Phase so zwischen 17, 18 bis irgendwie 25, 26, weil du da ja noch gar keine Routine in Dingen hast. Und wenn du dann zum ersten Mal irgendwas machst, ich glaube, das sind sowieso Gerüche, die sich ganz doll abspeichern. Ja, das ist so, weil da ist auch so ein Aufregungslevel so hoch, ja, dass das einfach ganz doll in den Körper und in die Seele sich eingraviert, ja. Also, und da war natürlich auch damals zum Beispiel irgendwie diese Grönemeyer-Vorband-Geschichte. Und das war zum Beispiel natürlich irgendwie surreal für mich, weil wir haben da zwar nur eine halbe Stunde immer vor ihm gespielt, aber du guckst ja wie auf so einen Bildschirmschoner da raus, ne, und siehst jeden Abend ein anderes Stadion mit 50.000 Leuten. Und das war als junger Typ für mich natürlich eindrücklich, also so, ne. Und da kann ich auch mal eine lustige Anekdote erzählen. Man spielt mit so Kopfhörern auf solchen Bühnen meistens, ja, und hört dann den Sound. Und es gibt auch sogenannte Atmo-Mikrofone, sprich Mikrofone, die ins Publikum gerichtet sind, damit man so ein bisschen Eindruck von seiner Außenwelt noch bekommt und nicht nur Schlagzeug, Bass und Klavier hört. Und die Atmo-Mikrofone, die waren, glaube ich, in Schalke war das, in der Arena, so blöd aufs Publikum gerichtet, dass irgendwie ein Typ, der komplett besoffen war, vor diesem Atmo-Mic stand und die ganze Zeit geschrien hat, ey, was ist das für Scheiße hier? Wann kommt denn der Herbert? Und du hast so ihn die ganze Zeit gehört, wie er so geflucht hat und so gesagt, wann kommt denn hier der Herbert Grönemeyer? Und du hast auf diese 50.000 Leute geguckt und du dachtest, die sind gerade alle gegen mich. Und das war großartig. Genau, aber nein, und was natürlich auch, was für mich, was nach wie vor ist, was sich ja auch jetzt weiter so zieht, durch das, was ich tue, so dass die erste Eigenständigkeit, sage ich mal, ich habe relativ früh dann mit dem Antonio Lucaccio, den du angesprochen hast, einen Club gegründet hier in Leipzig, der Live-Club Telegraph hieß er damals, und wir haben ein eigenes Label gegründet, Egoloud Records, auf dem wir im Prinzip selber unsere Musik veröffentlichen. Und so dieses, ich habe das immer so für mich manchmal so unterschieden gehabt zwischen so diesen eigenen Projekten und zwischen, sage ich mal, dem Musiker Sascha, der im Prinzip auch für andere Musik schreibt und Musik macht. Und der Reiz, einfach mit eigener Musik letztendlich ein Erfolgserlebnis zu haben, ist natürlich irgendwie, das macht mit einem was. Das ist auch so dieses, dass es in Fleisch und Blut übergeht, bestimmte Erfahrungen. Und man nicht nur sagt, okay, habe ich jetzt verstanden, jetzt geht's weiter, sondern das waren immer Dinge, die mit mir ganz viel gemacht haben. Also so die ersten CDs, die wir aufgenommen haben, als wir die dann rausgebracht haben. Das hat letztendlich damals noch überhaupt keinen interessiert. Aber ich glaube, da ist oftmals so eine Geburtsstunde von so diesem künstlerischen Ich. In solchen Momenten, ne? Das sind so die unsichtbaren Momente, die keiner sieht, weil im Endeffekt sehen jetzt die Leute, ah, der Typ spielt irgendwie mit Clouseau bei Inas Nacht, sowas, aber das Eindrückliche dahin, also das ist natürlich auch, ne, ist auch immer, also bin da auch aufgeregt und das bedeutet, ohne das, sage ich mal, wäre mein Beruf auch nicht so schön, ja? Das sind auf jeden Fall Highlights. Deshalb sind diese anderen Schritte, die bleiben manchmal im Verborgenen, sind aber manchmal die, um die es eigentlich geht. Aber jetzt bin ich schon wieder so demütig.
Ich wollte es gerade sagen. Ey, sag mal, bist du aufgeregt eigentlich?
Na, ich bin natürlich aufgeregt. Das ist mein erster Podcast.
Aber warum denn? Aber ich bin's doch.
Nee, ich bin nicht aufgeregter als normalerweise auch jeden Tag. Und ich sehe auch hier schon, ich sehe meine Audiospur und sehe meine Redezeit. Meine Güte.
Ist voll in Ordnung, ja. Ist voll in Ordnung. Ich wollte nur sagen, falls du aufgeregt bist, brauchst nicht sein, ne?
Nee, das ist total lieb.
Nee, sind ja nur wir.
Ich bin, das ist lieb, dass du sagst. Aber ich zähle hier, das Musikprogramm, mit dem ich aufnehme, zählt in Takten. Und ich bin jetzt bei Takt 831 und ich habe das Gefühl, 30 Takte hast du bekommen und ich 800.
Ist ja voll okay, weil du bist ja der Gast, um dich soll es ja gehen, aber wir wollen natürlich auch alle ein bisschen von dir lernen, weißt du, ich habe schon so oft über dich gesprochen und immer erzählt, wie viel ich von dir lerne und hoffe natürlich, dass wir da alle irgendwie ein Stückchen mitnehmen können heute noch. Nachdem du jetzt schon gesagt hast, also Ruhm ist nicht viel, kann ich alles immer noch mal 3 Schritte zurückgehen, von oben drauf gucken und sagen, ja, schön, wenn es kommt, aber ansonsten sind es andere Dinge, die für mich zählen. Würde ich sagen, kommen wir doch jetzt direkt zur Lehre, weil alles andere macht keinen Sinn.
Ey, vielleicht ist es jetzt umgekehrt, weißt du? Vielleicht, wenn wir jetzt über Lehre sprechen, dann haue ich jetzt auf die Kacke.
Sascha Stieler,
ja.
Pass auf jetzt. Ich möchte, dass du versuchst, dich dran zu erinnern, wann du zuletzt dachtest, ach du Scheiße, ich glaube, ich bin gar nicht so glücklich. Und ich finde es gut, dass gerade Stille ist und du kurz nachdenkst. Ich habe dir gesagt, es ist hier ein Podcast zum Nackigmachen. Ne? Es ist kein Spaß hier.
Nee, absolut.
Keine Spaßveranstaltung.
Also, Ja. Also so dieses Gefühl, ich glaube, das hatte ich letztes Jahr auf jeden Fall mal. Aber, also trotzdem, also der zweite Gedanke, der mir da begegnet, wenn ich da zurückdenke, ist eigentlich auch wiederum ein guter. Ich bin so ein gnadenloser Optimist eigentlich. Denn es gibt immer so für mich einen Unterschied, ob du so eine Leere fühlst oder dich unglücklich fühlst und so hilflos dabei bist oder ob du das Gefühl hast, du hast das noch selber in der Hand. Gegen dieses Gefühl habe ich gar nicht so viel, weil wenn ich merke, okay, mir geht's scheiße oder so, dann, und ich weiß die Gründe dafür, ja, und ich weiß, wo ich was ändern kann, dann geht's mir gar nicht so scheiße, wie sich's anfühlt. So, das ist eigentlich nur oftmals so, wenn ich mich unglücklich fühlen würde und so wirklich dieses Gefühl der Hilflosigkeit hätte und nicht wüsste, woran es liegt oder was ich ändern muss, damit es besser
wird. Was ist denn das für eine Situation? Also, was sind denn dann Dinge, die dich in dem Moment nicht ganz so happy sein lassen? Ich muss mich bei dir so rantasten, weil wir haben verstanden, dass du ein hoffnungsloser Optimist bist.
Das sind eigentlich, ehrlich gesagt, private Sachen. Also das hat eigentlich nie was mit meinem Beruf zu tun gehabt. Der hat mich eigentlich nie so unglücklich gemacht. Also da habe ich nicht dieses Gefühl gehabt von, jetzt bin ich da unglücklich oder weiß nicht weiter oder sowas. Weil das ist ja irgendwie was Schönes, dass man jetzt, ich spiele ja Klavier und das trage ich ja überall mit mir rum und Musik trage ich überall mit mir rum und ich messe das, wie gesagt, jetzt nicht daran, dass ich jede Woche irgendwie ein riesen, ne, die nächste Top-Meldung kommen muss, sondern es ist für mich natürlich irgendwie so eine Lebensaufgabe geworden, Musiker zu sein, ja, und es geht immer weiter, aber deshalb ist da diese Fallhöhe gar nicht so hoch. Das ist dann, wenn dann der private Sascha, der natürlich mal über alle Maßen euphorisch ist und dann auch mal eben unglücklich ist.
Und ist der private Sascha dann unglücklich? Geht es da irgendwie ums Leben generell? Geht es da um Sachen, die man sich vorgenommen hat, die man vielleicht, wo man merkt, man wird schnell alt und man schafft nicht alles? Oder geht es da um Verlust? Oder, also ohne, dass du zu tief reingehen musst, aber was sind so die Themen, die dich dann anfassen?
Also das Älterwerden hat mich zum Glück noch nicht ganz so beschäftigt. Ja, deshalb meine ich die...
Wobei du oft Witze machst über deinen Vater und darüber, welche Parallelen sich da langsam auftun.
Oh ja, definitiv. Aber siehst du, das kann ich noch sehr mit Humor sehen. Weißt du, also deshalb, das führt noch nicht zu anderen emotionalen Regungen bei mir, außer dass ich es versuche mit Humor zu nehmen, dass ne, die Haare anfangen in den Ohren zu wachsen irgendwann. Aber jetzt noch nicht, ja. Nein, es ist wirklich, ich glaube, das ist so wie bei jedem Menschen bei jedem anderen Menschen auch, ja, dass man manchmal einfach natürlich irgendwie so bestimmte Lebensentscheidungen für sich getroffen hat und es immer wieder Punkte gibt, wo man in Auge darauf haben muss, ja, und sich jeden Tag gefühlt neu dafür entscheiden muss, weil wenn diese Dinge, also gerade Thema Liebe oder so, ne, und wenn diese Dinge normal wären und ihren Alltag bekommen, dann verlieren sie oft ihren Zauber. Und man muss dann wirklich was dafür tun und das musste ich lernen, dass man für diese Dinge was tun muss und dass diese Dinge nicht selbstverständlich sind im Leben. Und wenn man glaubt, man hat sie gefunden, dann geht es um einen Moment und nicht um eine Bestandsaufnahme des ganzen Lebens. Und das sind dann so die Momente, wo man mal innehalten muss und einfach gucken muss. Also gerade ich habe Familie und ich liebe die abgöttisch, ja. Und das sind dann natürlich andere Themen, die mit mir was machen, auch als Papa zum Beispiel, ne? Wo dann ganz andere Sorgen und eine ganz andere Form von Liebe auch entsteht, ja. Ja, wo man natürlich dann wieder auf diesem Level irgendwie Erfahrungen macht. Und das war natürlich für mich in den letzten 3-4 Jahren ganz aktuell, ne? Weil meine Tochter ist jetzt 3,5 und das also schüttelt ja das persönliche Leben, das Familienleben überhaupt, das wird ja alles auf den Kopf gestellt.
Diese Grundhaltung, die du hast zum Leben, in, ich möchte fast sagen, allen Bereichen, ob das jetzt mal gut läuft oder mal weniger gut läuft, diese hoffnungslos optimistische Grundhaltung, woher kommt die? Hast du die von zu Hause mitbekommen oder war es zu Hause vielleicht gerade das Gegenteil der Fall und du hast sie dir deswegen selbst so erarbeitet oder warum, wie hast du es hinbekommen, diesen Blick aufs Leben zu haben und auf alles, was damit einhergeht?
Also ich kann sagen, ich hatte auf jeden Fall eine schöne Kindheit und also es rührt nicht...
Warum lachst du da?
Nein, nein, es rührt nicht, es rührt nicht aus dem Gegenteiligen, ja, sondern ach so, okay. ich war schon immer so. Ich glaube, das ist ja auch manchmal was Schönes, wenn man irgendwie Freunde trifft von früher und die einem so das Gefühl geben, ey, du warst schon immer so, so, ne? Und irgendwie finde ich das auch was total Schönes, weil man so das Gefühl hat, okay, man hat nicht irgendeine Kunstfigur entwickelt, die man jetzt so nach außen trägt und wo man so seinem eigenen Image gerecht werden muss, sondern ich war schon immer so. Wenn du Leute triffst, mit denen ich in der 3. Klasse war, dann sagen die, ich war da Klassenkasper, ich habe damals Musik gemacht und Klavier gespielt und ich habe zu lang geredet und ich hatte viel Energie. Und ich glaube, wenn du Leute triffst, die heute mit mir zu tun haben, sagen die genau das Gleiche. Also das ist was schon immer so war und was ich auch nie irgendwie dann so hinterfragt habe. Also ich habe jetzt nie gedacht, habe mich jetzt nicht gefragt, ob ich anders sein will. Also im wirklich anders, also wirklich im Sinne von anders. Ne? Genau, also daher rührt es nicht. Und ich glaube, dass natürlich so ein Charakter oder eine Persönlichkeit oftmals im Laufe des Lebens sehr stark davon geprägt ist, wie wir mit Niederlagen umgehen. Oder mit ne, sogenannten Niederlagen oder mit Enttäuschungen.
Aber du hattest ja noch keine.
Naja, nee, um Himmels Willen. Also wenn das sozusagen jetzt das Bild...
So habe ich das verstanden.
Ja, um Himmels Willen. Damit will ich natürlich knallhart jetzt aufräumen. Ja. Nein, natürlich. Aha. Also man ist ja wirklich wie so der Fels, an dem das Wasser sich abreibt und irgendwann sieht man anders aus als vor 10 Jahren. Nein, das hatte ich natürlich so. Aber es ist wirklich, ich glaube, dass viele Leute irgendwie im Laufe ihres Lebens damit konfrontiert sind und ihre Persönlichkeit sich ganz doll auch davon entwickelt. Weil du hast natürlich dein Grundnaturell, das hat jeder, aber ich glaube, ich ganz viel durch Schicksalsschläge, das kann ja auch dazu kommen, ja. Oder eben den Umgang mit beruflichen, sozialen, was weiß ich, in der Liebe, irgendwelche solche Tragödien, die da entstehen. Und der Umgang damit, den man sich auch nicht immer aussuchen kann, ja, weil ich bin um viele Schicksalsschläge rumgekommen in meinem Leben. Und da weiß ich auch nicht, was aus mir geworden wäre, wenn da Dinge anders gelaufen wären. Ja, also in dem Sinne würde ich sagen, ich hatte ein sehr behütetes Leben bisher. Genau, habe aber immer versucht, so das, was ich vorhin beschrieben habe, auch aus diesem Unglücksgefühl oder wenn ich gefühlt habe, ey, ich habe noch nicht den Eindruck, dass ich hier am richtigen Ort bin, mir zu überlegen, okay, wie behältst du es trotzdem in der eigenen Hand und was kannst du dafür tun, damit es besser wird? Und ich glaube, dass das immer so ein positiver Antrieb ist, ne?
Mhm.
So, und ja, und der Rest ist grundnaturell, definitiv. Da ist viel übrig geblieben bei mir.
Du hast Schicksalsschläge ja gerade schon kurz angesprochen. Würdest du sagen, da war einer dabei, den du mit uns teilen kannst?
Was ich zum Beispiel eigentlich eine schöne Erfahrung fand, meine Großeltern, also die Opas, die habe ich gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen, weil die sind gestorben, da war ich so 2 bis 4 Jahre alt. Aber von meinen Omas hatte ich sehr viel und die sind über 90 Jahre alt geworden. Und waren letztendlich auch beide bis zum Ende topfit, muss man sagen. Ich hatte also ganz viel von denen. Also sowohl in meiner Kindheit, wo natürlich so eine Oma noch eine ganz andere Aufgabe auch mitträgt in der Familie, als auch später, wo man merkte so, okay, wenn so eine Oma dann auch Uroma werden kann, weißt du? Und so eine Oma dann mit 92 Jahren stirbt, dann ist das kein Schicksalsschlag, ja, weil du...
Ist das die Oma, die auch mit auf der Bühne war immer?
Nee.
Die Oma...
Die Oma Inge, kann ich ja sagen, die ist im vergangenen Jahr im Februar gestorben. Okay. Also letztendlich einen Monat vorm Lockdown, ja, bevor Corona aufkam. Und genau, und die andere, die bekannt geworden ist unter Frau Holle,
ja.
Die ist ein Jahr nach diesem Song gestorben und einfach ganz friedlich bei sich im Wohnzimmer eingeschlafen vor der Fernsehzeitschrift. Ja, und ist aber auch, wie gesagt, hatte bis zum Ende eigentlich nichts und war einmal irgendwie 2 Jahre bevor sie gestorben ist im Krankenhaus, da ging es ihr nicht gut und dann hatte sie so eine Notoperation und es war auch sehr lustig, weil ich bin ins Krankenhaus gekommen und habe sie besucht und der erste Spruch, als ich reinkam, und da war sie schon 90 Jahre alt, war, dass sie sich jetzt fühlen würde wie 100. Und selbst diese Frau hatte dann im Angesicht des Todes eigentlich mit 90 Jahren und Notoperation im Krankenhaus noch Humor. Und die zweite Sache, die ihr wichtig war, sie wollte ihren Rotkäppchensekt im Krankenhaus. Also,
kann es sein, dass du es daher vielleicht so ein bisschen hast? Also wenn du gerade von ihr erzählst, denkt man so, klingt nach Stieler, ne?
Na, absolut. Ich glaube, also deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, so seine Vorfahren kennenzulernen, weil das beantwortet viele Fragen im Leben, ja? Weil man fragt sich ja oft, wer ist man und woher kommt das so? Und das ist ja auch, also was du ja gesagt hast, ne, optisch. Man dann doch merkt, ach Mensch, ich habe die gleiche Veranlagung wie die Eltern, ne? Und die haben es ja auch von irgendjemandem. es scheint also in der Familie zu liegen. Also, und wenn ich so die Geschichten über meinen Opa höre, oder von meinen beiden Opas, dann habe ich so den Eindruck, ich bin eine gute Mischung aus den beiden geworden.
Vielleicht kann man ja mal in ein Problemchen reingehen, was wir alle, glaube ich, ganz oft mit uns rumtragen. Und das ist, glaube ich, wenn man manchmal aufs Leben zurückblickt und so denkt, ach du Schreck, das geht alles ganz schön schnell. Jetzt bin ich schon so und so alt. Ich hatte doch eigentlich noch viel mehr Pläne und irgendwie dachte ich, ich habe noch viel mehr Zeit. Und man merkt dann so jetzt gerade so mit Mitte 30 denkt man sich so, ach du Scheiße, ich kann jetzt gar nicht mehr nochmal studieren. Ich kann jetzt gar nicht mehr das noch machen. Jetzt stecke ich hier in einer Beziehung fest und weiß gar nicht, ob ich das alles so will.
Ja.
Was sind denn Sachen, die du dir dann sagst, wenn so eine Gedanken sich bei dir einschleichen?
Also zum einen, ich kenne diese Gedanken. Ja,
und gut, das beruhigt mich schon mal.
Total. Und ich kenne sie auch so erst seit so 4, 5 Jahren, weil da natürlich dann zum ersten Mal triffst du so wie so ein Fazit, ja. Und Jetzt will ich kurz überlegen, weil ich will jetzt natürlich auch nicht zum nächsten Monolog ausholen, weißt du?
Ach du, damit rechnen wir schon und das ist voll okay. Wir stehen auf deine Monologe.
Ich hoffe. Auf der einen Seite, die Erkenntnis stimmt natürlich, man wird älter und du kannst nichts dagegen tun und vielleicht bestimmte Chancen im Leben sind vergangen. Auf der anderen Seite, gerade in der Phase, wo ich jetzt bin, denke ich so, naja, okay, ich habe ja noch alles gefühlt trotzdem vor mir, ja. Es geht auch so ein bisschen um den Umgang damit, dass man merkt plötzlich, als vielleicht Anfang 20-Jähriger war mir nicht bewusst, dass bestimmte Dinge nur ihre Zeit haben. Weil ich dachte, nö, kann ich ja auch irgendwann mal machen. Und irgendwann im Leben begreift man, dass bestimmte Dinge ihre Zeit haben. Und das ist im kleinen Bereich so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song schreibe, dann berührt er mich jetzt gerade. Und wenn ich den in einem Vierteljahr höre, dann glaube ich, ruft er immer noch das gleiche Gefühl hervor. Aber wenn ich den 2, 3, 4 Jahre liegen lasse und ich packe den dann wieder aus, dann riecht er anders, der klingt anders, der macht ein ganz anderes Gefühl und macht vielleicht gar nicht mehr das, was er jetzt machen soll. Also auch Lieder haben ihre Zeit. Und so ist es halt auch im Leben, also mit Chancen. Ja, du hast bestimmte Chancen und die finden in einer bestimmten Zeit statt. Und das also ist natürlich auch, was weiß ich, mit wann gründest du deine Familie, wann denkst du drüber nach, dein Haus zu bauen, wann kommt deine Midlife-Crisis, wann hast du das Gefühl, dass du das und das tun musst. Das sind ja nicht immer einmalige Chancen, ja. Es ist jetzt nicht so, dass Freitagnachmittag das die einzige Chance gewesen wäre, aber sie haben nur eine bestimmte Art der Haltbarkeit. Man lernt ja aber dann auch, damit besser Umgang zu finden, dass man einen Blick genau dafür hat, weil ohne, dass man diesen Blick darauf hat, weiß man es ja nicht und würde sagen, naja komm, den Song muss ich ja jetzt nicht fertig schreiben, da kann ich auch in 3 Jahren nochmal dran rummachen, sondern jetzt würde ich sagen, nee, ich nehme mir jetzt die Zeit, das ist mir wichtig, weil dieser Song hat nur jetzt seine Zeit und genauso ist es dann auch übertragen mit anderen Dingen, dass ich sage, okay, genau das muss jetzt passieren, ja, und zeitgleich, und das finde ich an sich ja was Schönes im Alter, lernt man viele unwichtige Dinge wegzulassen. Und ich habe einfach so ein bisschen, so die letzten Tage hat mich dieses Bild begleitet, dass ich dachte, wenn ich mir jetzt mal vorstellen würde, ich wäre ein Typ mit einem Garten und ich will da einen Apfelbaum pflanzen, ne? Und ich kümmere mich wahnsinnig doll um diesen Apfelbaum, weil ich liebe den und dem soll es wahnsinnig gut gehen. Ich tue also alles, damit es dem gut geht, der hat die beste Erde und ich pflege den. Dann hat der eine Apfelbaum am Ende bringt er wahrscheinlich mehr Ernte, als wenn ich jetzt sagen würde, ich pflanze 10 Bäume, ich habe aber vielleicht gar nicht die Zeit dafür, mich um 10 Bäume zu kümmern. Deshalb mache ich das mal alles nur so halb und gefühlt hängen an jedem Baum nur 4 Äpfel und sieht alles ziemlich traurig aus. So fühlt sich dann oft das Leben auch an, weißt du?
Scheiße, Mann, Sascha. Ich habe viele Apfelbäume. Oh nein.
Ja, ich glaube, der Punkt ist, ich habe auch viele Apfelbäume, weißt du? Und ich glaube, jeder hat viele Apfelbäume und das bringt auch so ein bisschen die Zeit mit sich. Es ist alleine, wenn du in den Supermarkt gehst und vorm Schokoladenregal stehst, dann sind da 1000 verschiedene Sorten Schokolade. Und es geht eigentlich darum, eine Auswahl zu treffen. Und es geht heutzutage gar nicht mehr darum, sich zu überlegen, will ich ein Stück Schokolade? Sondern es geht darum, die erste Frage ist, will ich überhaupt wirklich Schokolade oder wird mir hier nur verkauft, dass ich Schokolade will? Und die zweite Frage ist, welche will ich überhaupt? Und im besten Falle kann ich das selber entscheiden. Im schlechtesten Falle hängt neben dem Schokoladenregal eine Werbung mit einer Kuh drauf und ich sage, ach, dann nehme ich mal Milka. Sprich, du hast das Gefühl, wenn du aus dem Supermarkt gehst und ich übertrage das jetzt mal aufs Leben, dass du nicht selbstbestimmt bist. Also das höchste Gut, was du eigentlich haben kannst, ja, weil ich meine, viele Generationen vor uns und viele Menschen, die nach wie vor leben, die Mehrzahl, kommt überhaupt nicht an den Punkt, sich das fragen zu können, ob man selbstbestimmt lebt, ja, weil dann ist man in Verpflichtungen, egal ob beruflich, familiär oder ob eine Situation so ist und Lebensumstände so sind, dass diese Frage gar nicht erst auftaucht, ja. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sie nutzen, ja. Und das ist dann manchmal so die Gefahr, dass dann man dieses Gefühl hat, okay, dieses Bild, ich bin im Supermarkt und ich kaufe dann doch das, was alle kaufen, weil da die Werbung hängt. Und ich habe vielleicht heute eigentlich Lust gehabt auf einen Salat, aber Salat hat nicht so geile Werbung und deshalb esse ich Schokolade. So dieses Bild. Und ich glaube, dass das, also das geht mir so mein innerliches Altwerden bringt so diesen Prozess mit sich, diesen Blick, sodass ich das Gefühl habe, die Dinge, die ich jetzt tue, sind im Vergleich zu den Dingen, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, deutlich bewusster. Ja, weil ich weiß, wo die Dinge anfangen, wie ungefähr so ein Verlauf ist und wo sie enden. Ja, es ist nicht mehr so wie der Narr, der über so die Klippen wandert und wenn er Glück hat, nicht runterfällt. Ja, und dann sagen kann, juhu, ich habe es geschafft, sondern es ist so, man weiß, was man dafür tun muss, um drauf zu bleiben. Genau, also deshalb vielleicht das so die Zusammenfassung eines 33-Jährigen mit Blick aufs Leben und um auf zurückzukommen, ja, also dieser Umgang mit diesem Gefühl, dass alles zu viel ist und dass man vielleicht Dinge nicht nachholen kann. Weil ich finde, also auch was du gesagt hast, mit Mitte 30 kannst du natürlich studieren. Du überlegst dir natürlich nur mit Mitte 30 noch viel mehr, wie lange dauert das? Kann ich davon leben? Wohin will ich damit eigentlich? Aber wenn du dir die Fragen beantworten kannst, dann wirst du ein Spitzenstudium haben. Und dann bist du letztendlich dem 20-Jährigen, der noch überhaupt keine Ahnung hat, vielleicht sogar voraus.
Ey, die Apfelbäume, die Milka-Schokolade und das Studium mit Mitte 30, das ist der Stieler, den ich gehofft hatte, heute zu finden hier in diesem Podcast. Fantastisch. Vielen Dank für diese kleinen Ausführungen.
Guck mal, jetzt sind wir in meinem Aufnahmeprogramm bei Takt 1464.
Und du bist wach und weich, das finde ich gut. Aha. Wach und weich wollte ich
es
dich gerne haben.
Es hat ein bisschen gedauert,
heute.
Entschuldigt bitte, weil ich bin heute auch
alles gut.
Heute Morgen, es war so ein stressiger Morgen. Ich muss euch sagen, ich war ganz lange jetzt unterwegs, also immer mal. Und ich bin so gewechselt zwischen, ich bin unterwegs, spiele Konzerte, bin im Studio und bin wieder zu Hause. Und die Erkenntnis, und das wird jeder unterstreichen, der Kinder hat, der zu Hause bleibt, der hat immer den anstrengenderen Tag. Ja, egal was der da draußen macht. Also ich kann auch 3 Konzerte am Tag spielen und noch 2 Songs mir überlegen. Du bist sehr selbstbestimmt, wenn du da draußen bist, weil du bestimmst selbst, ich spiele jetzt ein Konzert, dann klatschen Leute. Du kannst selbst bestimmen, ob du Schokolade isst und ob du deinen Apfelbaum pflegst. Wenn du ein Kind zu Hause hast, übernimmt das oftmals das Kind für dich. Ja, und jetzt ist es heute so, meine Frau ist unterwegs und ich bin mit der Kleinen. Und die ist natürlich gerade besonders gemütlich in ihrem Schlafanzug morgens. Und wenn dann noch irgendwie bis um 10 sich viele Anrufe und E-Mails sammeln und man dann noch nicht weder geduscht noch gegessen hat, aber das Kind ist im Kindergarten, dann glüht manchmal der Kopf.
Ach Sascha, wie schön.
Aber jetzt bin ich angekommen im Tag.
Ja, du bist übelst da und du bist auch angekommen im Podcast. Das finde ich herrlich. Ja. Ich wollte mit dir noch über einen anderen Teil der Lehre gerne sprechen. Und das ist was mir bei dir auch immer extrem auffällt. Du bist, gerade jetzt bei der letzten Produktion, in der wir zusammen waren, ist mir das wieder aufgefallen. Du bist ein krasser Musiker mit einer krassen Geschichte. Du hast schon viele, viele spannende Dinge gewuppt und du weißt ganz genau, was du da tust und wie gut du Menschen berühren kannst mit deiner Kunst.
Ja.
Dann bist du Teil von Projekten, wo andere Leute dabei sind, die oft viel mehr Aufmerksamkeit kriegen, als du sie kriegst. Und trotzdem bist du jemand, der ganz still ist und einfach abliefert und die Musik dann so sprechen lässt und sich dann noch mal mehr zurücknimmt. Und ja, du bist einfach ekelhaft bescheiden, ey. Das fällt mir immer wieder auf. Und ich wollte fragen, sieht das in dir drin tatsächlich auch so aus? Also gehst du dahin und bist demütig und dankbar, deine Musik zu teilen? Oder denkst du manchmal, ach, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hätte ich eigentlich schon verdient?
Nö, das denke ich nicht. Also ich finde, das muss auch sich wieder die Waage halten, ja? Also ich glaube, man, um das vorwegzunehmen, man macht solche Dinge, man stellt sich nicht auf die Bühne nur mit Demut, ja. Man muss sich auch, also in meiner Sprache würde ich sagen, man muss dicke Eier haben oder Selbstbewusstsein haben, egal wie man das nennt, ja. Man muss schon davon überzeugt sein und von sich selbst überzeugt sein und von dem, was man da macht, wenn man das auf Dauer machen will, den Beruf, ja. Also deshalb ganz so egolos bin ich dann nicht, weißt du? Also natürlich laufe ich auch rum und denke, oder ein Teil in mir ist natürlich stolz und dankbar für das, was er da beruflich macht, ja. Also ohne das würde ich mich da nicht hinstellen und ich glaube auch Backstage bin ich vielleicht sogar lauter als der Typ, der auf der Bühne die Hauptrolle spielen soll. Das ist dann auch mein Ausgleich. Trotzdem, Musik ist für mich immer, also da hat Ego nicht so viel zu tun für mich, weißt du, man stellt sich da in den Dienst einer Sache und braucht natürlich trotzdem die Überzeugung, sein Instrument zu spielen. Aber es geht letztendlich um Musik machen und es geht nicht ums Ego. Und in dem Sinne, wenn ich mit anderen Leuten Musik mache und ich weiß, es geht um die, dann geht es um die. Und dann geht es darum, die sozusagen denen dabei zu helfen, die beste Version ihres eigenen Ichs zu sein. Ja, also wenn ich, also gerade als Pianist liegt das ja nahe, weil das war auch jahrelang für mich eigentlich so ein großer Grund, wie gesagt, das Musizieren mit anderen. Und als Pianist bist du ganz viel Sideman. Du bist also jemand, der Leute begleitet. Die, also Sänger oder Antonio zum Beispiel, der Saxophon spielt, ja. Und in einer gewissen Weise steht man damit natürlich in der zweiten Reihe, aber ich habe das geliebt, so, weißt du, das ist so ein bisschen so, man ist manchmal viel mehr der Regisseur, aber man ist nicht der Hauptdarsteller. Das ist vielleicht so ein bisschen die Rollenverteilung in dem, was ich da tue. Und da geht es also darum, dass ich was mache, wo der andere im besten Licht glänzt. Und wenn das was ist, weswegen man mich anruft, weil jemand sagt, ey, ich habe Bock, die beste Version von Antonio Lucaccio oder von Clouseau oder Max Brosa zu sein, die es gibt, und dich rufe ich deswegen an, ist das doch ein Riesenkompliment. Also so, und auch in Freundschaften irgendwie so gesehen, ja. Und trotzdem hat das nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mein Ego hinten anstellen müsste oder so, ne? Weil, wie gesagt, die Überzeugung davon und den Willen oder Bock drauf haben, da sich hinzustellen, muss ja trotzdem da sein. Ja, ist also auch nicht so, dass ich da mich hinstelle und gar nichts mit mir passiert. Aber es geht darum, sich in den Dienst der Musik zu stellen. Das finde ich, und zu gucken, was braucht die Musik und nicht, was braucht mein Ego heute.
Wie kann man immer so viel schlaue, schöne Sachen sagen?
Ich sage dir, na, wenn du mir so viele Komplimente machst die ganze Zeit.
Ich habe schon gemerkt, ich muss da ein bisschen aufhören mit. Ne? Mir wurde das jetzt schon ein paar Mal zugetragen, dass ich da immer ein bisschen zu sehr auf den Schlamm haue bei dir.
Naja, ja, aber es ist ja letztendlich, um das mal zurückzugeben, weißt du, du bist ja eigentlich in einer ähnlichen Position. Weil ich meine, weißt du, du musst auch eigentlich jeden Tag mit Begeisterung über Leute berichten. Und du musst auch letztendlich oft bei Formaten, die du moderierst, Dinge in ihrem besten Licht darstellen. Du kannst dich auch nicht hinstellen und sagen, ja, hier ist jetzt dieser Künstler, ich habe mir das angehört, es klingt abgrundtief scheiße. Also das könntest du auch machen, weißt du, aber trotzdem, du beschäftigst dich mit einem Menschen und du kitzelst irgendwie das heraus, was du begeisterungswürdig an jemand findest, gibst den Leuten ein tolles Gefühl und hältst den Laden zusammen, weißt du? Aber es geht dabei nicht um dich. Also die Erfahrung hast du ja in deinem Beruf auch ganz, ganz toll, weißt du? Und natürlich geht's um Sissi Metschke im Endeffekt, weißt du, weil du stehst ja dort, dich kann man sehen, dich kann man hören. Und das ist bei mir ja auch der Fall, ja? Aber du stellst dich ja auch in Dienst einer Sache.
Absolut. Stimmt.
Weißt du, also deshalb sind, glaube ich, unsere Berufe sehr ähnlich, weil du bist eigentlich auch in einer gewissen Form jemand, der begleitet viel, weißt du? Du begleitest jemanden und das ist ja das, was ich als Pianist ganz, ganz viel tue.
Aber als Pianist, während du dann jemanden begleitest, passiert es, glaube ich, ganz, ganz oft, dass du anderen Menschen so Minuten schenkst, die sie niemals mehr vergessen. Also, um noch einmal auf diese letzte Produktion zurückzukommen, es gibt diesen Song. Wir müssen ja auch mal so ein bisschen Werbung machen.
Ja.
Nicht, um dir eine Werbung zu geben, sondern um den Leuten was Gutes zu tun. Also, das ist irgendwie immer mein Anliegen, wenn ich auf meinen Kanälen irgendwas mit Werbung mache, weil mir das relativ lax ist, ob da jemand dran verdient oder nicht. Aber ich, gerade wenn es um Musik geht, die jemanden anfasst, immer gern möchte, dass Menschen die Chance haben, sich davon auch berühren zu lassen, so wie ich davon berührt worden bin. Und es gibt diesen einen Song. Ich habe den zum allerersten Mal gehört in der Probe von der Friends of Clouseau Show. Du hast am Piano gesessen und Clouseau hat gesungen und der Song heißt Alles zu seiner Zeit.
Ja.
Und es ist ein Song, also ich weiß nicht, ob mich schon jemals ein Lied so angefasst hat und gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass ich mich so krass erwischt und ertappt gefühlt habe wie dieses Lied. Erzähl uns doch mal 2, 3 Sätze dazu, bevor jetzt alle schon anfangen, uns nicht mehr zuzuhören und den Song zu googeln.
Bei Spotify umschalten. ja, also letztendlich muss man sagen, ich habe mit dem eigentlichen Song gar nicht viel zu tun. Ich meine, dass den vorwiegend jemand geschrieben hat, der heißt Micha Geldreich. Und das ist auch wie eine Art Kollege, kann man sagen. Der hat nämlich auch Jazzklavier studiert und ist dann aber eher auch ins Produzentische gegangen. Der hat dann solche Leute wie Crow produziert oder wie Mark Foster und produziert eigentlich ganz, ganz viele tolle Künstler und kommt aber letztendlich auch vom Klavier. Und wir sind uns in einer gewissen Weise ähnlich, weil wir so einen ähnlichen Background haben, ja, und letztendlich dann für Pop-Leute Musik machen, aber eigentlich noch aus diesem Jazz-Kontext kommen. Und der schreibt wundervolle Songs und unter anderem hat er auch, glaube ich, einen ganz großen Teil dazu beigetragen zu diesem Song. Und letztendlich, ne, also muss man sagen, das sind Klüsens und sein Werk und wer da halt auch noch immer mitgeschrieben hat, aber von den beiden weiß ich's. Man muss aber sagen, dass es dazu kommt überhaupt, dass ich da sitze und mit Klüsen das mache, hat den Grund, dass es ein Clüso-Piano-Album gibt. Und das kam jetzt gerade praktisch parallel raus zum Clüso-Album. Und es ist sozusagen, die Idee war, dass Clüsos neues Album nochmal in einer ganz anderen Variante rauskommt. Sondern, also sozusagen seine Songs komplett übertragen auf Klavier, nur Solo-Piano. Und es gibt
also
praktisch.
Also Klüsen hält die Gusch, um das mal zu
genau,
sagen.
Also Clüso ohne Clüso.
Da ist Klüsen-Gesang drauf. Genau, sehr gut.
Clüso
was hast du gesagt, als er zu dir gesagt hat, die Platte heißt Album?
Ich fand's super, weil dann war ja klar, dass es bei mir Piano-Album heißt. Ist super. Also, das war ein guter roter Faden. Und dann gibt es ja noch das Fotoalbum. Das kam ja alles jetzt parallel bei ihm raus. Ich fand es super. Ich fand den Gedanke super, irgendwie, der dahinter steckt. Weil wirklich wir in einer Zeit leben, wo Künstler nur noch eigentlich Einzelsongs rausbringen und wo unsere Aufmerksamkeit vor Überfüllung, vor Übersättigung manchmal, wie gesagt, nur für diese 15 Sekunden Instagram reicht, um bewerten zu können, ob wir irgendwas cool finden oder nicht. Songs werden immer kürzer. Man gewinnt den Eindruck, dass man ein Lied gar nicht mehr rausbringen kann ohne ein Musikvideo. Ja? Und da finde ich es einfach super, weil Klüsen das natürlich auch gemacht hat. Der hat über die letzten anderthalb Jahre Singles rausgebracht. Und da finde ich einfach cool, vom Gedanken dem was entgegenzusetzen und zu sagen, und jetzt heißt mein Album Album, weil es ist ein Album und es ist kein Single-Release, ja, und diesem Zeitgeist so ein bisschen was entgegenzustellen, wo wir wieder dabei sind, sich auf eine Sache ein bisschen mehr einzulassen als nur eine Minute, ja. Deshalb fand ich das toll und im Zuge dessen gab es eben jetzt dieses Piano-Album und um da so ein bisschen die Brücke hinzuschlagen, und es natürlich nicht sich immer anbietet, auf einer Clüso-Show oder wenn man bei Ina Müller ist, sich alleine ans Klavier zu setzen und Clüsen sitzt nur auf dem Barhocker daneben, haben wir gesagt, wir machen den Song zusammen.
Voll schön. Und wir haben uns extra, du und ich, heute nicht hier bei mir getroffen, sondern du sitzt jetzt gerade in dieser Sekunde in deinem Studio und ich sitze im Schlafanzug mit dem Fuchs hier bei mir zu Hause, damit du auch ein Klavier vor der Nose hast jetzt gerade in dieser Sekunde.
Das stimmt. Ich muss das Mikrofon dahin tragen, damit man das hört.
Und weil du halt mit den Kopfhörern nicht so richtig umzugehen wusstest, hast du das Telefon jetzt gerade noch am Ohr und müsstest es jetzt mal hinlegen, damit wir auch eine kleine Kostprobe mit in diesen Podcast reinnehmen können.
Ich habe mal so ein bisschen die Formulierung gefunden, eure Fantasie sind meine Texte. Weil das ist letztendlich instrumentale Musik, löst ja immer so ein bisschen Kopfkino aus. Und ich finde es eigentlich was Schönes, zu hören, was die Leute dabei denken. Ja, weil der eine denkt vielleicht dann auch an seine Tochter und der andere denkt aber an was ganz anderes, ja. Oder vielleicht auch an nichts, keine Ahnung. Aber es geht so ein ganz unterschiedliches Kopfkino los bei den Leuten. Und gerade wenn
Sascha,
du.
Sascha, wenn du es nicht gleich spielst, flippe ich aus.
Ja, das ist die Anmoderation für den Song. Du hättest hören müssen, wie das live ist. Weil Max hat dann irgendwann mal gesagt, ja, spiel doch mal einen Song. Und dann war erstmal eine halbe Stunde Ansage. Nun gut.
Sascha,
ja?
Ellie heißt der Song.
Ja.
Ab geht er.
Ja, warte doch mal. Ich mache jetzt das Mikrofon hier.
Ja.
Oh, schneidest du das im Endeffekt oder ist das hier die nackte Wahrheit?
Das ist die nackte Wahrheit. Ey, das ist Ruhm und Leere. Da gibt's nichts zu schneiden.
Oh Mann, ey. Pass auf. So. Thank you.
Erschrocken, aber das war es mir wert. Fantastisch, dankeschön. Geil. Sascha, am Ende jedes Podcasts frage ich die Leute immer, was so Sachen sind, die sie gerade an sich selber noch so beackern. Was so Sachen sind, wo man ein bisschen besser werden will. Muss jetzt gar nicht um Optimierung gehen, aber kann auch um Selfcare gehen oder Sachen, wo man schon auf dem Schirm hat, ach scheiße, da tue ich mir selber Unrecht oder da ist es einfach noch nicht da, wo es hin soll. Ja. Jetzt kommst du.
Na, ich muss anfangen mit Sport. Das ist wirklich so, das ist wirklich, also wenn wir über Gene sprechen, ne, jetzt kommen sie so langsam raus. Ich merke, das ist so, mein Stoffwechsel wird natürlich auch ein bisschen langsamer. Und ich habe jetzt schon angefangen mit Yoga, ja, also während der Sommerkonzerte, so die ich hatte. Ich habe mich immer über Yoga lustig gemacht, weil ich dachte, was ist denn das? Was soll denn das? Warum sind die da so still und dann machen die so komische Bewegungen? Ja, jetzt stand ich jeden Tag da und habe meine Yogamatte ausgerollt und fühle mich wie so ein Walross. Auf jeden Fall Sport. Das ist auch für den Beruf wichtig, auch für meine geistige Fitness, aber ich merke, da muss ich mehr dranbleiben, mehr für tun als früher.
Aber wie schön ist das denn, wenn man sich dessen bewusst ist, dass von drinnen eigentlich schon alles sehr, sehr gut aufgestellt ist und man nur noch ein bisschen draußen an sich rumfummeln muss. Ich meine, das ist doch fantastisch.
Total, das ist das Äußere, daran muss ich arbeiten.
Damit es dann auch wieder nach innen geht, das hat ja auch was mit Fühlen zu tun. Absolut. Ne? Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit und spätestens jetzt könnt ihr loslegen und könnt alles zu seiner Zeit nochmal googeln und euch auf jeden Fall das Piano-Album von Sascha Stieler reinziehen. Das ist die neue Platte von Clouseau, von ihm interpretiert, alles auf Piano ohne Gelaber. Der Podcast wird jetzt zusammengeschnippelt von mir, ich baue ein Intro und ein Outro und wir machen ein schönes Foto von uns und dann wird er trotzdem noch erscheinen, bevor dein erstes eigenes Album rauskommt. Wann ist das nochmal und wie heißt das?
Das heißt Solo-Piano, also das, was es ist.
Geil.
Also Solo-Piano heißt es, ne? Nicht das, was ich danach gesagt habe. Nicht, dass Leute denken.
Und bis es soweit ist, könnt ihr auch immer wieder zu der Stelle hier spulen, wo Sascha Stieler uns den Song Ellie vorgespielt hat. Oder ihr hört einfach wie ich alles zu seiner Zeit auf Heavy-Rotation. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit und schönen Resttag.
Ey, Sissi, ich danke dir. Schönen Tag dir.
Schöner Resttag bedeutet, du legst jetzt auf und kommst nach Halle vorne gefahren, weil wir gleich Mittagessen gehen. Los geht's.
Bestell schon mal.
Ja. Hast du gut gemacht. Das war super.
Ne? Ich nehme ohne Fleisch.
Ja.
Ne?
Du kommst jetzt. Wieder.
Das ja, war super. Ich komme jetzt. Nein, aber Sissi, ohne, ich fand auch, das war ein schöner Podcast.
Ja, super, freue ich mich. Wenn es jetzt den Leuten noch gefällt, dann haben wir alles erreicht.
Ich hoffe doch. Also ich meine, du weißt, wie es ist, weißt du, ich bin immer so hibbelig. Da kannst du aber, egal was ich mache, ich komme halt erst nach 2 Stunden zur Ruhe. Da war irgendwie in Tag 1640, dass ich da überhaupt schon zur Ruhe gekommen bin, war ein Wunder.
Du hast es gut gemacht. Ich fand es fantastisch, okay. Wirklich.
Ja? Ja, du hast ja mehr Ahnung.
Das ich würde es dir sagen.
Ich bräuchte so ein Training, so, wo
Sasch,
jemand sagt...
ich erzähl dir das nachher, fahr jetzt los. Tschüss.
Okay, tschüss, wir sehen uns. Bis gleich.
Dieser fantastische Typ aus der zweiten Reihe, Sascha Stieler aus Leipzig, ein gnadenloser Optimist, der im Dienst der Musik steht und Leuten dabei hilft, die beste Version ihrer selbst zu sein. Das fand ich ja so schön gesagt. Und das Beispiel mit den Apfelbäumen, ne, das hat es mir auch angetan. Wer viele Apfelbäume pflanzt, muss sich auch um alle kümmern, sonst gehen die ein. Und manchmal kurz innehalten und überlegen, ob wir gerade selbst oder doch fremdbestimmt sind und was wir wirklich wollen und warum wir das wollen, das werde ich auf jeden Fall auch versuchen. Und ein bisschen mehr darauf vertrauen, dass alles zu seiner Zeit kommt. Und wenn das Leben mal wieder viel zu schnell geht, dann einfach eine Portion Sascha Stieler Pianomusik reinhauen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächsten Monat zu einer neuen Folge Ruhm und Lehre.